Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Leute, die überdurchschnittlich viel verdienen, halten sich für weniger reich, als sie tatsächlich sind. Und Leute, die unterdurchschnittlich viel verdienen, halten sich für weniger arm, als sie tatsächlich sind. Also sehr, sehr viele Leute sortieren sich in die Mitte ein.
Wir sehen das tatsächlich sehr viel differenzierter und sehr viel klarer, dass die Kinder insgesamt sehr zufrieden sind.
Ja, das klingt doch interessant, oder? Wir sind heute mal nicht bei einem naturwissenschaftlichen Cluster zu Gast, sondern es geht um die Disziplinen Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Linguistik, Psychologie und empirische Bildungsforschung. Genauer gesagt geht es um ein Gefühl, das wir alle kennen. Um das Gefühl der Ungleichheit, dass es anderen besser geht als mir. Warum das so ist und was das für Auswirkungen auf die Politik hat, das will das Exzellenzcluster The Politics of Inequality – Perceptions, Participation and Policies aus Konstanz erforschen. Der Sprecher des Clusters, Marius Busemeier, ist Professor für vergleichende politische Ökonomie an der Uni Konstanz und er erklärt uns jetzt mal, was das Ungleichheitsbarometer ist.
Das Ungleichheitsbarometer misst Einstellungen und Wahrnehmungen von Ungleichheit in Deutschland in regelmäßigen Abständen. Wir befragen die deutsche Wohnbevölkerung alle 2 Jahre und teilweise auch dazwischen nochmal als Follow-up über ihre Wahrnehmung zum Thema Ungleichheit und welche Art von Politik sie sich vielleicht auch wünschen.
Es ist also ein Barometer, das Einstellungen und die subjektiven Wahrnehmungen von Ungleichheit misst. Und das funktioniert so.
Die Befragung ist ziemlich genau 20 Minuten, weil das ist das Maximum, was man in dieser Art von Umfrage auch durchführen kann. Da kriegt man aber schon ziemlich viel unter. Also das sind um die 50 bis 60 Fragen, teilweise auch sogenannte Umfrageexperimente, wo wir verschiedene Aspekte etwas spezifischer beleuchten. Zum Beispiel Gesundheitsungleichheit hatten wir ein Thema, Klimaungleichheit, Fragen zur Erbschaftsbesteuerung und solche Dinge, die wir dann in diesen Modulen etwas näher betrachten.
Rund 6.000 Menschen werden auf diese Art befragt. Das ist eine ziemlich große Stichprobe, denn je mehr Befragte man hat, desto detaillierter kann man sich zum Beispiel auch regionale Unterschiede ansehen.
Wir können fast alle Kreise in Deutschland abdecken und haben zum Beispiel auch jetzt uns schwerpunktmäßig angeschaut, wie wirkt sich eigentlich lokale Ungleichheit aus auf die Wahrnehmung von Ungleichheit. Also wird die Wahrnehmung der Einzelnen zum Thema Ungleichheit sehr stark durch den lokalen Kontext geprägt oder ist es doch eher ein nationaler Kontext, der hier wichtig ist? Solche Dinge kann man nur machen, wenn man entsprechend genug Befragte in der Umfrage drin hat.
Welche Ergebnisse gibt es denn schon aus dieser Umfrage?
Ein Ergebnis, was ich sehr interessant finde, ist der sogenannte Bias hin zur Mitte, also die Verzerrung hin zur Mitte. Das heißt, wir haben eine Frage drin, wo Leute gebeten werden, sich einzusortieren, selber auf einer fiktiven Leiter von Einkommensstufen. Und da zeigt sich sehr stark dieser Bias hin zur Mitte. Das heißt, Leute, die überdurchschnittlich viel verdienen, halten sich für weniger reich, als sie tatsächlich sind. Und Leute, die unterdurchschnittlich viel verdienen, halten sich für weniger arm, als sie tatsächlich sind. Also sehr, sehr viele Leute sortieren sich in die Mitte ein. Und das führt dazu, dass eigentlich die Ungleichheit insgesamt als weniger dramatisch wahrgenommen wird, als sie tatsächlich ist. Weil die Leute ja quasi denken, sie sind alle Mittelklasse, aber in der Wahrheit sind sie eigentlich entweder ziemlich arm oder sehr reich. Und ein zweites Beispiel ist auch zum Thema Erbschaftsbesteuerung. Das ist zum Beispiel beim Thema Ungleichheit ja auch öfter ein heiß diskutiertes Thema und von der Politik immer wieder andiskutiert. Aber dann doch, wenn es konkreter wird, kommen direkt politische Widerstände hoch. Und wir könnten zumindest zeigen, dass wenn man die Leute selektiv mit Informationen versorgt, zum Beispiel wie hoch eigentlich die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer sind, dass die nämlich ziemlich hoch sind bei 400.000. Das wissen nur recht wenige Leute. Und wenn man die dann entsprechend informiert, dann steigt auch tatsächlich die Unterstützung für eine Besteuerung, also eine höhere Erbschaftssteuer sozusagen.
Wieso schätzen denn viele Menschen ihre wirtschaftliche Situation so falsch ein?
Wenn ich ein gut verdienender Universitätsprofessor bin oder ein Zahnarzt, dann habe ich in der Regel auch gut verdienende Freunde in meinem Bekanntenkreis. Und im Vergleich zu denen bin ich vergleichsweise durchschnittlich im Einkommen. Aber dass der Einkommen dieser Gruppe natürlich extrem überdurchschnittlich ist, das wird einfach im Alltag nicht so reflektiert. Und umgekehrt, wenn man eher sozial prekär unterwegs ist, dann hat man natürlich auch in seinen Netzwerken selten gut verdiente Zahnärzte. Und auch da sieht das dann so aus, als wäre man gar nicht so dramatisch viel schlechter gestellt als andere. Also diese sozialen Netzwerke, in denen man sich bewegt, führen automatisch dazu, dass man diesen Mittelbias quasi bekommt. Aber es hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass insgesamt das Thema Ungleichheit ein sehr abstraktes ist und dass die Menschen sich schwer vorstellen können, was das eigentlich konkret bedeutet, auch für sie bedeutet.
Auch interessant, das Thema Einkommensungleichheit. Die Forschenden haben sich die objektive Verteilung von Einkommen in den 10 bis 15 Jahren vor der Pandemie angeschaut. Das Ergebnis? Die Einkommensungleichheit war in dieser Zeit in Deutschland eigentlich relativ stabil. Dennoch zeigten die Befragungen, dass sich das für die Leute ganz anders anfühlt. Sie denken, die Ungleichheit habe dramatisch zugenommen.
Das ist eine sehr verbreitete Wahrnehmung, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch in der Politik allgemein. Und das zeigt auch, dass diese Ungleichheitswahrnehmung auch selbstverzerrt sein können und teilweise auch wiederum zu pessimistisch sein können. Und wir können auch zeigen, dass dieser Pessimismus mit Wahleinstellungen korreliert. Also diese Leute tendieren eher dazu, AfD zu wählen, und die eher optimistisch in die Zukunft schauen, die wählen tendenziell eher die klassischen Volksparteien oder Mitteparteien. Also das zeigt, dass diese Ungleichheitswahrnehmung nicht einfach nur eine Spielerei sind, sondern auch ganz reale politische Konsequenzen und Auswirkungen haben. Und das ist ja genau das, was wir hier in unserem Exzellenzcluster untersuchen, die politischen Ursachen und Auswirkungen von Ungleichheit.
Genau, das nimmt jetzt eigentlich meine nächste Frage vorne weg, weil ich fragen wollte, warum denn die subjektive Meinung der Menschen wichtig ist. Also das ist ja etwas, was zwar messbar ist, aber eben nicht so klar messbar ist wie viele andere Dinge, sondern es geht wirklich um das Gefühl der Leute, um die subjektive Wahrnehmung. Aber die ist wichtig, weil das eben was mit den Menschen macht, richtig?
Ja, wie Sie sagen, subjektive Wahrnehmungen sind einerseits schwer zu greifen, aber aus einer reinen statistischen Perspektive sind sie eigentlich relativ leicht zu erheben. Man muss einfach die Leute fragen und die geben einem diese subjektive Einschätzung. Objektive Ungleichheit zu messen ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Also da gibt's in der Ökonomie auch große Debatten und ganze Journale, die sich nur mit dem Thema der Messung von Ungleichheit befassen. Der objektiven Ungleichheit wohlgemerkt. Also insofern gibt es immer mehr Forschungspapiere auch in der allgemeinen Diskussion, die zeigen, dass dann im Endeffekt, wenn es um die politischen Auswirkungen geht, doch diese subjektiven Einschätzungen mindestens so wichtig sind wie die objektive Realität.
Das haben wir schon gehört, die Leute teilen sich gerne in der Mittelschicht ein, obwohl sie aus beiden Richtungen vielleicht gar nicht dazugehören. Wer gehört denn nun wirklich zur Mittelschicht?
Da geht es schon los. Also das ist die Frage der objektiven Messung. Wie kann ich das definieren? Da gibt es natürlich keine Definition, wo genau die Mittelschicht anfängt und aufhört. Und rein politisch ist natürlich die Mittelschicht umkämpft, weil wir kennen das aus den klassischen Parteienwettbewerbsmodellen der vergleichenden Politikwissenschaft. Die Wahlen werden in der Mitte gewonnen, weil da ist der Medianwähler oder die Medianwählerin und darum dreht sich der politische Wettbewerb. Deswegen dreht sich alles um die Mittelklasse. Deswegen haben wir auch im politischen Wettbewerb immer wieder Appelle der PolitikerInnen an die Mittelklasse. Also es gibt ja keinen politischen Akteur, der sagt, ich vertrete die Oberschicht. Also zumindest in der Rhetorik, obwohl das dann de facto häufig, wenn man sich die Entscheidung anschaut, doch auch diese Effekte gibt.
In der letzten Befragung des Ungleichheitsbarometers haben die Forschenden die Leute gefragt, wann glauben sie denn, dass jemand reich ist? Die Frage war sogar noch genauer, und zwar, was glauben Sie, wie viel verdient jemand auf der 90. Perzentile der Einkommensverteilung? Diesen Begriff Perzentile kennen zumindest Eltern vom Wachstum ihrer Kinder. Da gibt's dann so Kurven, die zeigen, wie die Größe der Kinder im gleichen Alter statistisch gesehen aussieht. Und man kann dann selber schauen, auf welcher Perzentile das eigene Kind liegt. Die 90. Perzentile heißt also, 90% der Leute verdienen weniger als diese Person. Die Leute wurden befragt, wie viel eine Person auf der 90. Perzentile wohl verdient, auf der 50. Perzentile, also in der Mitte, und auf der 10. Perzentile, das ist also Armut. Denn 90% der Menschen verdienen mehr als diese Person auf der 10. Perzentile.
Und da zeigt sich eben ganz interessant, dass was die untere Hälfte angeht, die Leute relativ nah an der Realität dran sind. Also Armut kann man irgendwie noch halbwegs gut einschätzen, was es bedeutet, arm zu sein. Aber gerade bei dem oberen Wert sieht man, dass die Leute massiv unterschätzen, wie wenig Einkommen man eigentlich braucht, um zu den oberen 10% zu gehören. Grob gesprochen kann man sagen, für einen durchschnittlichen Haushalt Nettoverdienst von gut 5.000 Euro und aufwärts, damit gehört man zu den oberen 10%. Und die Leute bei uns in der Befragung denken, man müsste mindestens 10, 12, 13.000 verdienen, um zu den oberen 10% zu gehören. Und das zeigt eben, dass natürlich viele Leute denken, ich bin ja nur ein kleiner Zahnarzt, aber ich gehöre eben trotzdem zu den oberen 10% oder vielleicht sogar zu den oberen 5%. Das geht relativ schnell. Und das ist eben genau das Beispiel, wo man sieht, wie die subjektiven und die objektiven Wahrnehmungen auch durchaus auseinanderfallen können.
Ich fühle mich gerade sehr ertappt. Ich lag jetzt auch gerade komplett falsch.
Ja, ich mache das auch in meiner Lehre oder auch bei Vorträgen. Das ist egal, wie man fragt, das kommt immer, es ist immer das Gleiche. Also der Effekt ist wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt.
Aber wenn ich da ein bisschen über die Ursachen nachdenke, mir fällt immer auf, dass man in Deutschland nicht über Geld redet. Also man redet nicht darüber, was man verdient und so weiter. Sollten wir mehr über Geld reden, um das alles besser einschätzen zu können?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man jetzt ein Parteipolitiker wäre, der sich für Umverteilungspolitik einsetzt, dann sollte man, glaube ich, sehr viel dafür tun, die Leute gut zu informieren. Über Vermögen redet man erst recht nicht. Also Einkommen kann man vielleicht noch halbwegs nachvollziehen. Aber Vermögen, was jetzt das Häuschen im Münchner Umland wert ist oder die Zweitwohnung am Bodensee oder so, das ist noch viel schwieriger zu greifen und darüber gibt's noch viel weniger Transparenz. Und Einkommensungleichheit ist halt vergleichsweise stabil geblieben in den letzten 10. Also man müsste eigentlich einen sehr viel differenzierteren Diskurs führen, um auch klar zu sagen, hier haben wir wirklich ein Problem und hier müssen wir was tun. Und das würde, glaube ich, auch tatsächlich mehr politische Unterstützung für diese gezielten Maßnahmen, die an den Problemen auch direkt ansetzen, generieren.
Ist denn das Gefühl der Ungleichheit in Deutschland stärker als in anderen Ländern? Weiß man das?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich auch sehr viele vergleichende Befragungen, die sich mit Präferenzen für Umverteilung befassen. Also wie viel soll der Staat umverteilen? Das ist eine ganz klassische Fragestellung in der Ungleichheitsforschung. Aber ich würde sagen, gerade dieser Aspekt der Wahrnehmung von Ungleichheit ist in diesen internationalen Befragungen noch sehr schlecht vertreten. Und wir hoffen, dass wir gerade bei diesem Thema Wahrnehmung von Ungleichheit im internationalen Vergleich in der nächsten Förderperiode mehr forschen können und das auch weiter international vergleichend aufzustellen und auch diese Wahrnehmung nicht nur in den reichen Ländern des globalen Nordens betrachten, sondern auch einzelne Länder aus dem globalen Süden uns anschauen dazu.
Jetzt wissen wir also, was dieses Ungleichheitsbarometer messen möchte. Aber warum? Was bringt uns diese Erkenntnis, dass die Menschen sich ungleich behandelt fühlen? Dazu kommen wir jetzt. Denn die Wahrnehmung von Ungleichheit ist ein starker Antriebsfaktor für politisches Handeln. Einerseits geht es darum, welche Partei ich wähle, wenn ich mich ungleich behandelt fühle. Andererseits aber auch darum, ob ich mich überhaupt an Wahlen beteilige oder nicht.
Und da gibt's in der Literatur eigentlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine sagt, okay, wenn die Ungleichheit besonders groß ist, dann gehen die Leute auf die Straße, regen sich auf, protestieren und versuchen, was zu ändern. Oder die andere Richtung wäre zu argumentieren, wenn die Ungleichheit besonders groß ist, dann sind diejenigen, die am unteren Ende stehen in dieser Ungleichheitsverteilung, eher desillusioniert von der Politik und ziehen sich komplett zurück. Und man hat noch nicht ganz verstanden, unter welchen Bedingungen eher der eine Mechanismus wirkt und unter welchen Bedingungen eher der andere. Aber in unseren etablierten postindustriellen Staaten des globalen Nordens ist es eher so, dass Ungleichheit zu mehr politischer Entfremdung führt. Also das heißt, die Leute ziehen sich dann bei hoher Ungleichheit tendenziell eher aus der Politik zurück oder tendieren dazu, rechtspopulistisch, vereinzelt auch linkspopulistisch zu wählen. Das macht das ganze Problem nur schlimmer, weil natürlich dann, wenn diese tendenziell benachteiligten Bevölkerungsteile sich nicht einbringen in die Politik, dann wird die Politik auch nicht so stark auf ihre Bedürfnisse eingehen, weil sozusagen die Demokratie so funktioniert, dass sie nach der Mehrheit derjenigen, die sich beteiligen, entscheidet. Und das ist ein Kreislauf der Ungleichheit, der problematisch werden kann. Und das ist genau das, was wir versuchen auch zu verstehen hier, wann diese Kreislaufdynamik sich in eine eher negative Richtung entwickelt und wann sie sich vielleicht auch mal in eine positive Richtung entwickeln kann, wie man über bestimmte, zum Beispiel bildungspolitische oder sozialpolitische Maßnahmen dazu beitragen kann, dass benachteiligte Bevölkerungsschichten sich wieder stärker politisch beteiligen und dann sozusagen auch das Ganze in eine positive Richtung sich drehen kann.
Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Forschungsprojekt des Clusters. Dafür habe ich mit Claudia Diehl gesprochen. Sie ist Co-Sprecherin des Clusters und hat an der Uni Konstanz eine Professur für Mikrosoziologie.
Wenn man wirklich versucht, diese Ungleichheitswahrnehmung zu verstehen, dann ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, den man mitverstehen muss, wie entstehen sie eigentlich über den Lebenszyklus betrachtet. Wo kommen sie eigentlich her? Erben Kinder schon ihre Sicht auf Ungleichheit von ihren Eltern? Entstehen die in Schulen? Eigentlich verstehen wir relativ wenig, wie eigentlich die Kinder Bildungsungleichheit sehen. Und das ist das, was wir in einem Projekt machen, wo es um Students' Perceptions of Fairness and Inequality geht. Da versuchen wir zum einen, diese Wahrnehmung zu beschreiben und selber auch zu erklären und uns dann auch zu fragen, was hat das eigentlich für Folgen? Und da wollen wir Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum verfolgen. Da haben wir jetzt Siebtklässler befragt und möchten die gerne dann in der 9. Klasse wieder befragen und hoffen, die dann auch in Zukunft weiter verfolgen zu können. Und zum Beispiel eine Frage, die wir da beantworten wollen, wie ist es eigentlich, wenn jetzt Kinder sich ungerecht behandelt fühlen in der Schule, das Gefühl haben, egal ob sie sich anstrengen, das bringt eigentlich nichts, beeinflusst das tatsächlich zusätzlich zu den ganzen Faktoren, die die empirische Bildungsforschung schon aufgezeigt hat, ihre Bildungsentscheidungen später im Leben?
3000 Schülerinnen und Schüler wurden jeweils 3 Schulstunden lang befragt. Die nächste Erhebungswelle, wenn die Teenager also in der 9. Klasse sind, ist noch finanziert durch die derzeitige Clusterrunde. Wann wäre denn das Ende, wenn wir uns jetzt keine Gedanken über Finanzierung und dergleichen machen?
Also was wir gerne noch mitnehmen würden in unserem Projekt, wären die Bildungsübergänge. Also um dann auch sagen zu können, Wahrnehmung von Unfairness zum Beispiel, die verfestigen sich im Zeitverlauf und prägen dann tatsächlich unabhängig von Herkunftsvariablen Bildungsübergänge. Da bräuchten wir schon die Schülerinnen und Schüler eigentlich, bis sie so erwachsen, junges Erwachsenenalter. Weil meine Kolleginnen und Kollegen, die beschäftigen sich mit der politischen Partizipation und demokratischen Einstellungen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema im Moment oder überhaupt ein wichtiges Thema, was im Moment viel Interesse findet. Und für die ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen politisch tatsächlich Partizipationsmöglichkeiten haben, dass sie zum Beispiel wählen dürfen. Und das passiert natürlich erst, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben.
Derzeit sind die Forschenden mitten in der Datenauswertung. Aber erste Ergebnisse zeichnen sich schon ab.
Eine Sache, die ich tatsächlich wirklich erstaunlich fand, ist, dass wir eigentlich eine sehr positive Geschichte bislang erzählen können, was die Fairness-Wahrnehmung der Kinder anbetrifft. Wir sehen das tatsächlich sehr viel differenzierter und sehr viel klarer, dass die Kinder insgesamt sehr zufrieden sind. Also die sind zu einem überwältigenden Anteil der Ansicht, dass sie auf dem richtigen Schooltrack gelandet sind. Die finden ihre Lehrerinnen und Lehrer fair. Die stellen wirklich ihren Lehrkräften sehr, sehr positive Urteile aus. Die fühlen sich fair behandelt in der Schule. Das kann man jetzt sagen, ja, das ist Good News, weil das natürlich erstmal gut ist, wenn Kinder in dem Alter das Gefühl haben, ja, Anstrengung lohnt sich und sie werden fair behandelt, ihre Noten sind fair. Natürlich sehen wir auch so Sachen, die Kinder, die schlechte Noten haben, sagen häufiger, dass die Noten unfair sind.
Und dann gibt es noch viele weitere Faktoren, die ebenfalls mit reinspielen in so eine Ungleichheitserfahrung. Da geht es um das eigene Geschlecht oder auch um den Migrationshintergrund.
Es ist tatsächlich so, dass sich die Kinder mit Migrationshintergrund sehr viel häufiger ungerecht behandelt fühlen. Und zwar nicht nur als Kinder mit häufig Eltern, die ein geringes formales Bildungsniveau haben, sondern tatsächlich haben wir dann eigenständigen Effekt, wie wir es nennen, des Migrationshintergrundes. Und das war für mich ein bisschen eine Überraschung, weil man eigentlich so in der klassischen empirischen Bildungsforschung sieht, dass sehr viele Benachteiligungen, die man von Migrantinnen und Migranten oder Kindern mit Migrationshintergrund damit erklären kann, dass sie Kinder gering gebildeter Eltern sind. Oder von Eltern mit geringer formaler Bildung, muss man korrekterweise sagen. Und das ist tatsächlich, wenn es um die Wahrnehmungen geht, anders. Und das ist natürlich was, wo wir jetzt gerade dabei sind, das besser zu verstehen. Liegt es vielleicht daran, dass Kinder mit Migrationshintergrund sowas wie Diskriminierung erwarten in der Schule und es deswegen auch häufiger berichten, dass sie unfair behandelt wurden, dass ihre Noten zu schlecht waren oder dass sie auf dem falschen Schooltrack sind? Oder ist es tatsächlich so, dass sie in der Schule diskriminiert werden? Das auseinander zu dividieren ist nicht so ganz einfach, aber das ist so eine der Fragen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
Weiß man denn, wie sich bei Kindern ein Sinn von Fairness entwickelt, was da einen Einfluss drauf hat?
Ja, also es gibt verschiedene Erklärungen. Eine ganz wichtige Erklärung gerade im Schulkontext ist sowas wie so eine nachträgliche Rationalisierung von individuellem Misserfolg. Also natürlich ist es immer angenehmer für einen selbst, das kennen wir alle. Es ist irgendwas nicht gut gelaufen, was hätte gut laufen sollen. Und wir sagen, ja, da ist mir übel mitgespielt worden. Das finden wir schon auch. Also wir finden ganz starken Zusammenhang zwischen zum Beispiel der Note, die die Kinder haben und ihrer Wahrnehmung, dass die Note unfair war. Das würde man auch nicht anders erwarten. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte. Das ist eigentlich das Interessante. Sondern wir sehen auch, dass Kinder, die so generell ein größeres Bewusstsein dafür haben, dass es nicht immer gerecht zugeht in der Schule und im Leben, dass die tatsächlich auch häufiger ihre eigene Note nicht gerecht finden, nicht fair finden. Also wir haben so Fragen, wo wir sagen, sind zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder nicht studierter Eltern oder anderweitig strukturell benachteiligte Kinder im Bildungssystem schlechter dran? Und Kinder, die dafür schon in dem Alter ein Bewusstsein haben, die gucken auf ihren eigenen Misserfolg auch anders. Die interpretieren den schon stärker strukturell und nicht so sehr individualistisch. Und dann sehen wir auch, dass Kinder, die Eltern haben, die sehr hohe Erwartungen haben, dass die sich auch häufiger nicht fair behandelt fühlen. Ja, das ist im Prinzip, kann man sagen, das ist auch so eine Art Mechanismus. Die haben noch einen stärkeren Druck zu rechtfertigen, warum sie diesen hohen elterlichen Erwartungen nicht genügen. Und die neigen besonders häufig dazu, zu sagen, ja, ich bin unfair behandelt worden.
Jetzt stelle ich Ihnen noch eine Frage aus Ihrem eigenen Fragebogen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Deswegen duze ich jetzt, weil da wird natürlich auch geduzt. Findest du, dass du im Leben meistens fair behandelt wirst?
Ja, absolut.
So einfach diese Frage klingt. Ich werde da noch länger darüber nachdenken. Vielleicht geht es euch auch so. Fühlt ihr euch fair behandelt im Leben, trotz eures Geschlechts, eurer Kultur oder Religion zum Beispiel? Diese Gedanken gebe ich euch jetzt mal mit. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder bei Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine Bewertung dalasst. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.